HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
Ein paar hundert Meter noch, dann schiebt sich die qualmende Lavamasse über eine Kirche, die Papst Pius X. Geweiht ist. Wir sind evakuiert worden, denn die Lava wird sich das alles holen.
Das ist am Rande des Vulkanflusses und wir sind guter Dinge, dass stehen bleibt, aber trotzdem immer Mitgefühl mit den anderen, die einfach alles verloren haben. Ja.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt.
Als wir das Grundstück gefunden haben, war es einfach uns in die Augen gucken und wissen, das ist unser Zuhause. Und eigentlich habe ich gedacht, das ist der Ort, wo ich eines Tages mal auch sterben werde. Ja.
Die offizielle Empfehlung lautet, aus diesem Gebiet wegzuziehen, damit es weniger Opfer geben wird, wenn es hier zum Ausbruch kommt. Das machen die Leute aber nicht. Der Vesuv steht hier wie ein wundervolles, gut sichtbares Symbol, wie eine riesige Pistole, die genau auf den Kopf zielt.
Für uns ist der Ätna einer von uns. Letztendlich hat er uns nie wirklich wehgetan. Auch wenn es mal heftige Ausbrüche gibt, lässt er uns immer noch Zeit, uns in Sicherheit zu bringen. Der Ätna ist ein guter Berg. Er ist unsere Mama.
Wir schlafen sämtlich auf Vulkanen. Das hat Goethe gesagt und damit ein Gefühl in poetische Worte gefasst, das uns alle beim Anblick von Vulkanausbrüchen erfasst. Sie sind so schön und sie sind so gefährlich. Wir sind der Bedrohung ausgeliefert und das im Grunde permanent. Die Gefahr lauert in der Erde, auf der wir leben. Wir haben keine andere. Gerade zeigt uns der Vulkan auf La Palma, welche zerstörerische Kraft in ihm steckt. Die fruchtbaren Böden in der Umgebung sind für die nächsten Jahrzehnte wohl unbrauchbar. Sie waren einst durch die Vulkanasche entstanden. Der Vulkan gibt und nimmt. Wie weit sind wir mit den Versuchen, das Unbeherrschbare zu beherrschen? Warum sind wir auch so fasziniert von den rotglühenden Lavaströmen? Und womit müssen wir in Zukunft rechnen, hierzulande und auch weltweit? Wir schlafen sämtlich auf Vulkanen. Wir haben den Goethe-Ausspruch als Titel übernommen. Und beginnen mit den Menschen, die schlaflose Nächte hinter sich haben, weil ihnen der Vulkan auf La Palma von einer Sekunde auf die andere alles genommen hat. Reinhard Spiegelauer hat sie getroffen.
Sandra und Jakob waren gewarnt. Die Behörden hatten alle im kleinen Örtchen El Paraíso aufgefordert, einen Notfallkoffer zu packen. Und deshalb baten die beiden am Sonntagnachmittag vor 2 Wochen auch die Gäste in ihren 4 kleinen Ferienhäuschen darum. Man wisse halt nicht, ob der Vulkan erst in 3 Jahren oder vielleicht in ein paar Minuten ausbrechen werde.
2 Minuten später tut es einen mordsmäßigen Schlag. Direkt hinter meinem Hof, gefühlt als könnte ich rüberspucken, da schoss auf einmal eine riesige Fontäne in den Himmel. Das Ganze hörte sich an, ein Grollen, Rauschen, Krummeln, wie wenn Mutter Erde mit 350 km/h einen Güterzug zur Welt bringt und damit nicht mehr aufhört.
Jakob, Sandra und die Gäste springen in ihre Autos und fliehen. Alles bleibt zurück. Noch am gleichen Tag verschwindet das Pueblo Munay, wie die beiden ihr Feriendörfchen genannt haben, unter der Lava. 3 Tage später haben sie im leerstehenden Haus eines Deutschen Unterschlupf gefunden.
Wir haben alles reingesteckt. Es war einfach unser Baby. Die Gäste haben mir so viel zurückgegeben. Also jeder einzelne Gast hat mich angeschrieben, der bis jetzt bei uns war. Und jeder hat Anteilnahme und kann es nicht glauben.
Das Haus liegt 10 Kilometer vom Vulkan entfernt. Bis hierher hört man die Eruptionen. Die Lava kommt nur ein paar hundert Meter entfernt von der Stelle aus dem Berg, an der sie mit einer Erbschaft, Herzblut und viel eigener Arbeit ihren Lebenstraum verwirklicht hatten.
Es war ein Lebenstraum, das ist richtig. Der ist zerstört, unwiederbringlich. Ihn hier wieder aufzubauen, kommt für mich nicht in Frage. Dazu ist mir die Insel zu jung und vulkanisch. Ich habe jetzt gemerkt, dass von einem Tag auf den anderen da dramatische Dinge passieren können.
Jakob hat in diesem Moment ein ganz starkes Gefühl. Er muss von dieser Insel, er muss von La Palma runter. Am nächsten Tag fahren beide mit der Fähre nach Teneriffa. Eine Freundin Sandras hat dort ein Haus, in dem sie vorläufig wohnen können. Dort werden andere Journalisten auf sie aufmerksam. In El País und der Süddeutschen Zeitung erscheinen Interviews. Und auch wir bleiben in Kontakt. Jakob und Sandra erklären knapp 2 Wochen nach dem Schreckensnachmittag, wie es ihnen inzwischen geht.
In dieser ganzen Katastrophe haben wir ein kleines Refugium gefunden, super beschützt. So viele Leute kümmern sich um uns. Die haben Kisten uns in die Wohnung gestellt mit Kleidung. Es kamen Kisten mit frischem Gemüse. Also es ist eine Hilfsbereitschaft. Das gibt irgendwie im Herzen einen Hoffnungsschimmer.
Sogar eine Psychologin, Freundin der Freundin, hilft. Ein Anwalt unterstützt beim Papierkram mit der Versicherung. Immerhin sind die beiden versichert. Die Frage ist, wie viel sie zahlt. Und Herzblut kann sie sowieso nicht ersetzen. Aber ganz langsam scheinen Schreck, Verzweiflung, Enttäuschung abzulassen von Sandra und Jakob.
Wir würden beide gerne zurück auf die Insel gehen. Mein Gefühl und das, was mein Herz mir sagt, ist, dass die Insel mir viel bedeutet, die Menschen bedeuten mir viel. Wir wären gerne auch mit dabei, um gemeinsam diese Insel wieder aufzubauen.
Sandra und Jakob waren gut integriert in ihrer Gemeinde, haben vor 2 Jahren dort geheiratet, einheimische Freunde. Vielleicht gehen sie doch wieder nach La Palma, zumindest auf Zeit, bis klar ist, wie es mit der Versicherung weitergeht. Erst dann, sagen sie, können sie die weitere Zukunft planen.
Jakob und Sandra, vielleicht gehen Sie wieder zurück nach La Palma. Der erste Schock hat Ihnen ein anderes Gefühl vermittelt. Matthias Siebold ist auch vor vielen Jahren nach La Palma ausgewandert, hat aber mehr Glück als das Paar, von dem wir gerade gehört haben. Sein Haus steht noch und er nutzt das Glück, um andere zu unterstützen in ihrer Not. Er verteilt Hilfsgüter, organisiert, schaut, wo eine helfende Hand gebraucht wird. Herr Siebold, wie geht es Ihnen heute?
Heute früh sind wir aufgewacht mit dem Donnergrollen, was wir jetzt schon seit 13 Tagen hören. Und die Überraschung der Nacht war, die Terrasse, die Dächer, die sind wieder voll von Lavaasche. Und naja, dann müssen wir gleich den Besen wieder in die Hand nehmen, dass da nichts weiter passiert. Aber noch haben wir guten Mut.
Wie sehen Ihre Tage momentan aus? Ist das so ein übliches Ritual, jeden Morgen Lavaasche schippen?
Ja, seit 3-4 Tagen, seitdem der Wind ein bisschen anders steht, hat's uns erwischt. Zuvor hatten wir Glück und dann wurde die andere Seite so beascht. Aber unser morgendliches Ritual ist eigentlich der erste Blick natürlich zum Vulkan. Wir stehen schon ganz früh auf, wir können wenig schlafen und gucken, ob sich da irgendwas Neues tut. Das sind so die morgendlichen Rituale und das Ascheschippen, das haben Sie richtig gesehen.
Warum können Sie wenig schlafen? Liegt das an dem Geräuschpegel, den der Vulkan verursacht?
An allen drei Sachen. Die erste ist natürlich jetzt die Angst. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ne? 3 Kilometer vom Vulkan ist das unangenehm. Das Geräuschpegel, das ist wie neben dem Flughafen, glaube ich. Das ist ein startender Düsenjäger und auf- und abschwellend. Und dann wackelt die Erde, das zittert. Und manchmal finden Explosionen statt, dann wackeln die Türen, die Fenster. Und ja, diese Dreifaltigkeit, die lässt einen nicht wirklich gut schlafen.
Alle Leute auf der Insel sind natürlich entsprechend angespannt. Wie hat sich das gesamte Lebensgefühl auf der Insel verändert seit diesem Vulkanausbruch?
Nee, je weiter man weg ist, umso mehr Alltag findet statt. Ne? Also man muss sich jetzt das auch nicht so vorstellen, dass wir nur in der Katastrophe leben. Die Supermärkte sind offen, das Krankenhaus funktioniert, Telefon funktioniert, das geht alles. Aber natürlich sind die Leute angespannt. Wir haben 6.000 Zwangsevakuierte, wir haben bestimmt aber nochmal die gleiche Anzahl an Leuten, die aus der Umgebung einfach weg sind, weil sie den Vulkan nicht mehr sehen und hören können. Und die wohnen jetzt irgendwo sonst auf der Insel. Und die Anspannung ist überall zu spüren. Das ist also, die Leute sind nervöser, aber gleichzeitig auch so ein bisschen offener anderen gegenüber, also helfen oder so, das ist jetzt überall angesagt.
Manche brauchen viel Hilfe, weil die Lava tatsächlich ihr Haus sozusagen gefressen hat. Wie wird diese Hilfe organisiert? Wer macht was?
Also das, was jetzt im Moment passiert, das ist ja der erste Schritt. Das ist, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben, dass sie was anzuziehen kriegen und dass sie Essen und Trinken kriegen. Das ist von den Gemeinden organisiert und natürlich auch von Freunden und Bekannten. Es sind fast alle 6.000 sind bei Bekannten und Familie untergekommen. Ein paar sind im Hotel. Das ist reibungslos gegangen. Die nächste Geschichte wird, es gibt ein großes Konsortium der Versicherungen, also so die Rückversicherungen, werden da Teile der Häuser bezahlen, um wieder einen Aufbau hinzukriegen. Aber das steht alles noch am Anfang. So weit sind wir noch nicht. Aber grundsätzlich sind die Leute hier sehr gut versorgt und die Spenden kommen aus den ganzen Kanarischen Inseln, aus dem Festland kommen LKWs mit Lebensmitteln, mit Besen. Man kann sich nicht vorstellen, dass da auf einer Insel plötzlich die Besen knapp und solche Geschichten. Die Gemeinden vor allem organisieren die Erste Hilfe.
La Palma ist eine sehr beliebte Touristeninsel, die können Sie aber momentan nicht brauchen, die Touristen, oder?
Das sieht so aus, auch wenn natürlich das manchen ein bisschen wehtut. selbst auf der Ostseite, wo nur manchmal Asche fällt, oder selbst im Norden, wo im Moment, ja, wenn man ganz weit im Norden ist, hört man den Vulkan manchmal so gar nicht. Es ist nicht zu empfehlen, weil man kann sonst nichts machen als Gast, und darüber hinaus brauchen wir die Betten für die Evakuierten, und wir dürfen nicht vergessen, das ist noch nicht vorbei. Hier im Aridane-Tal wohnen noch 12.000, 13.000 Menschen, die noch nicht evakuiert sind. Und sollte der Vulkan noch aktiver, noch explosiver werden, dann werden noch mal ein paar tausend Menschen evakuiert werden müssen, und dann brauchen wir die Betten. Also das ist schon dringend, dass ich die Leute bitte, verschieben Sie Ihren Urlaub. Sobald der Vulkan wirklich erloschen ist und sobald da Sicherheit besteht, dann brauchen wir die Gäste umso mehr. Dann wird das ganz wichtig, dass wieder Gäste auf die Insel kommen, weil ja die Wirtschaft wieder in Gang kommen muss. Aber momentan bitte nicht.
Okay, also diese wirtschaftliche Komponente haben Sie angesprochen, einfach verschieben und dann kommen, wenn es wieder geht, dann aber auch bitte zahlreich. Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem wirtschaftlichen Schaden, den der Vulkan jetzt schon angerichtet hat? Kann man da schon was absehen?
Das ist natürlich ganz schwierig. Also den Tourismus haben wir angesprochen. Das nächste ist die Landwirtschaft, vor allem die Bananen. Da haben wir große Ausfälle, weil zum Teil die Bewässerung nicht mehr funktioniert. Der große Wasserkanal im Süden ist unterbrochen. Und große Teile, eben gerade aktive Teile, wo viel Bananen produziert werden, die sind nicht mehr erreichbar oder nur über Umwegen erreichbar. Das müssen wir absehen. Der Staat hat da Hilfen angekündigt. Aber ich wage nicht zu sagen, dass das in ein paar Monaten alles wieder im Laufen ist. Die Infrastruktur muss hergestellt werden. Und dann kommen die ganzen Schäden natürlich der Häuser. Man kann sich ja, das wissen Sie, wenn ein Haus verbrennt, dann sagt man, reiß ab, bau auf dem Grundstück neu. Auf der Lava wird man nicht bauen können. Die müssen woanders bauen, die müssen woanders untergebracht werden. Der Staat hat jetzt schon Häuser gekauft, die Kanarenregierung ebenso, um die Leute dann irgendwann unterzubringen. Und dann wird man sich überlegen müssen, wo man den Leuten hier neue Möglichkeit gibt, zu bauen. Der wirtschaftliche Gesamtschaden, das abzuschätzen, das wage ich nicht, aber es sind Hunderte von Millionen, da werden wir uns irgendwo mal einpendeln.
Aber auf jeden Fall ist deutlich, das war mir jetzt auch gar nicht so klar, da wo die Lava jetzt geflossen ist, da geht für die nächsten Jahrzehnte erstmal gar nichts mehr.
Also man kann theoretisch mit einem Raupenschlepper 10-mal drüber schicken und dann Erde auftummeln und dann Bananen dort anpflanzen. Das hat man ja zum Teil auf älteren Lavazungen schon gemacht. Allerdings ist der Aufwand riesengroß, und bei einer Neubesiedlung ist es illusorisch, dass jemand auf der Lava bauen will. Dann hat er auch, wenn er das Haus fertig hat, hat er rundherum nur Lava, das ist auch nicht schön. Darüber hinaus ist es beim letzten Mal und beim vorletzten Mal so abgelaufen, dass diese Gelände zum Naturschutzgebiet werden. Mhm. Und die Eigentümer des Landes, die darunter waren, die werden enteignet. Das hört sich jetzt böse an, aber in dieser Enteignung erhalten sie eben einen bestimmten Wert für das Grundstück, was dort dann zum Naturschutzgebiet wird.
Von welcher Situation gehen Sie aus? Was wird Ihnen momentan gesagt auf der Insel zur Aktivität des Vulkans, wie lange das vielleicht noch dauern wird?
Das ist nämlich das Problem. Es ist zwar, man sagt immer, das ist ein kanarentypischer Vulkan zwischen strombolisch und hawaiianisch, aber es gibt weiter Erdbeben im Süden der Insel, und so wie es aussieht, kommt weiteres Magma aus den Tiefen über den Süden der Insel raufgepumpt. Und kommt eben genau dort an dem Krater raus, weil das scheinbar der Weg der geringsten Widerstände für das Magma war. Und das kann noch Wochen dauern. Kein Vulkanologe, kein Geologe sagt Ihnen vernünftigerweise, wir haben noch so viel Magma im Boden und wenn so viel rausfließt, dann kommt nichts nach. Das ist das große Fragezeichen. Aber wir hatten Eruptionen hier auf den Kanaren von 20 Tagen bis 90 Tage. Also 90 Tage wären dann 3 Monate. Ich bitte nicht, aber wir werden noch eine ganze Weile mit dem Vulkan zu tun haben.
Matthias Siebold, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und alles Gute.
Vielen Dank Ihnen. Schöne Grüße nach Hessen.
Wir schlafen sämtlich auf Vulkanen. HR2 Kultur der Tag. Am 17. Dezember 1730 ist William Hamilton geboren, ein schottischer Diplomat, Kunstsammler und Vulkanologe, der zeitweise am Hof des Königreichs Neapel diente und dort jede Gelegenheit genutzt hat, seine Studien über Vulkane weiterzuführen. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu Goethe. Den hat William Hamilton nämlich mehrfach getroffen. Über seine Besuche bei Hamilton hat Goethe in der italienischen Reise geschrieben. Wir haben Auszüge aus einem Text von Hamilton ausgewählt, vom gegenwärtigen und alten Zustande des Vesuvs, verfasst 1778.
Die größten Entzündungen fangen mit einem dicken und schwarzen Rauch an, der aus den obersten Dehnungen des Berges in Gestalt einer ungeheuer großen Säule, die von Eltern und Neuern mit dem Stamme einer Fichte verglichen wird, mit großer Gewalt emporsteigt. Und wenn die austreibende Kraft ihre Wirksamkeit verloren hat, sich nach und nach in dem benachbarten Luftkreis ausbreitet. Endlich entfernen sie sich nach verschiedenen Gegenden und bilden ihrer Schwere gemäß höhere und niedere Wolken, die einem weitschichtigen Gebirge gleichsehen und den Sonnenstrahlen den Durchschein verhindern. Daher wird der helle Mittag oft in eine düstere Nacht verwandelt. Dies Gewölke von Rauch ist nicht nur deswegen so dicht und schwarz, weil es voll Ölteilchen ist, sondern auch wegen der Menge unverdauter und durch das Feuer noch nicht aufgelöster Materien, die es mit sich führt. Denn da die unbeschreibliche Gewalt des Feuers die ungeheure Masse von Materien durchbricht, reißt es wie ein brausender Strom sehr viele Teile mit sich fort, die durch dasselbe noch nicht geläutert sind. Je nachdem aber das Feuer in die innersten Teile der Materie dringt und alles entweder in Flammen verwandelt oder läutert oder aufzehrt, so wird der aufsteigende Rauch leichter und durchsichtiger und die Entzündung nimmt zu.
Später mehr vom Zustand des Vesuvs im 18. Jahrhundert. Der Vulkan auf La Palma bekommt derzeit die größte Aufmerksamkeit, aus gegebenem Anlass. Der Ätna auf Sizilien hat schon Anfang des Jahres angefangen zu zeigen, dass er ein aktiver Vulkan ist. Praktisch den ganzen Sommer über kam es immer wieder zu kleineren Ausbrüchen. Im März war unser Korrespondent Jörg Seiselberg auf der Insel und hat mit Menschen dort gesprochen, die schon lange mit der Vulkanaktivität leben, die sich eingerichtet haben zwischen Faszination und Bedrohung.
Majestätisch thront er über der Stadt an diesem Tag wolkenumspielt. Auch von der Piazza Duomo im Zentrum Catanias, wo Silvia Madonna in einem Café einen Ginseng-Kaffee trinkt und schmunzelnd den Kopf schüttelt. Auch sie, die hier geboren ist, habe der Ätna an diesen Tagen überrascht, sagt die Sprachlehrerin. Obwohl ich Catanierin bin, habe ich das zum ersten Mal hier während eines Spaziergangs im Zentrum erlebt. Als ich aus einem Geschäft kam, ist ein heftiger Lavaregen heruntergekommen mit Steinchen. Das Gefühl war schon beängstigend, auch für eine Sizilianerin. Eine 56 Jahre alte Sizilianerin, die mit dem Blick auf den über 3000 Meter hohen Vulkan groß geworden ist. Es war ein Regen, aber nicht aus Wasser, sondern aus schwarzem Sand, aus Lavagestein. Generell kennen wir sowas hier, aber diesmal waren ziemlich große Gesteinsbrocken darunter, wie Hagel. Nur dass es keine Hagelkörner waren, sondern kleine schwarze Steine. Die Straßen Catanias waren danach mit einer schwarzen Decke überzogen. Das Lavagestein musste wie Schnee beiseite geschaufelt und gefegt werden. Rund ein Dutzend Mal in den vergangenen 4 Wochen wurde die Gegend um den Ätna von einem derartigen Gesteinsregen heimgesucht. Das Magma unter dem Vulkan drängt derzeit aus rund 30 Kilometern Tiefe besonders schnell an die Erdoberfläche und sorgt für besonders spektakuläre Ausbrüche. Unter anderem 40 Autominuten nördlich von Catania ist zu sehen, welche wirtschaftlichen Schäden dies verursacht. Renato Morgeri steht inmitten seiner riesigen Zitronenbaumplantage und deutet über die Bäume hinweg den Berg hinauf. Da ist der Ätna, sehen Sie, der Wind hat eine Menge Lavasand herübergeweht hier nach Giare und hat die ganze Gegend beschädigt. Genauer gesagt, die vielen tausend Zitronenbäume, von denen im kleinen Streifen zwischen dem Ätna und dem Ionischen Meer die Plantagenbesitzer und ihre Beschäftigten leben. Wie so häufig in diesen Tagen schoss wieder einmal eine Lavafontäne aus dem Vulkanschlund. Es bildete sich eine dunkle Wolke, der Wind trieb sie diesmal Richtung Giare, bevor die Lavasteinchen abkühlten und zu Boden regneten. Morgeri greift in einen seiner Bäume, zeigt eine mit Lavasand überzogene Zitrone und Gesteinsbrocken, die in den Pflanzen hängen. Wie Sie sehen, sind das Zitronenpflanzen, die beschädigt worden sind. Sie haben kleine Schadstellen durch das Lavagestein, das heruntergefallen ist. Mit diesen Schadstellen seien die Zitronen im Handel nicht mehr zu verkaufen. Der Lavasand beschädige zudem die Schale. 50 bis 100 Millionen Euro, befürchtet er, könne die Landwirtschaft in der Region durch den Ausbruch des Ätnas in diesem Jahr verlieren. Das Erstaunliche ist, trotz seiner auch persönlichen wirtschaftlichen Einbußen nimmt Morgeri dem Vulkan seinen derzeitigen Ausbruch nicht übel. Für uns ist der Ätna einer von uns. Wir fühlen uns ihm sehr nah. Letztendlich hat er uns nie wirklich wehgetan, hat fast nie jemanden getötet. Auch wenn es mal heftige Ausbrüche gibt, lässt er uns immer noch Zeit, uns in Sicherheit zu bringen. Der Ätna ist ein guter Berg, er ist unsere Mama.
La Nostra Mama. Und auch Dr. Boris Behnke, der Vulkanologe vom Geologischen Institut in Catania, hat den Ätna als Chefin akzeptiert. Er lebt seit über 20 Jahren auf Sizilien und überwacht den Vulkan und erforscht seine Aktivität. Guten Abend, Herr Dr. Behnke.
Ja, schönen guten Abend.
Im Spanischen ist es La Montaña, also die Bergin sozusagen, und die Einheimischen sprechen von Mama Ätna. Was ist das für eine Mutter?
Es ist eine typische sizilianische Landmama. Kleine Korrektur, das ist natürlich in Italien, ja. Das ist ja so eine Landmama, die halt viel, viel Zeit in der Küche verbringt und da immer wieder leckere Sachen zubereitet und niemals so genau verraten will, was sie da eigentlich vorbereitet.
Sie benutzen eigentlich keinen Artikel, sprechen einfach nur von Ätna. Warum das?
Ja, weil es ist nicht immer ganz einfach. Also hier sprechen wir halt immer von La Montaña. Oh, Ätna, das kann also männlich oder weiblich sein, nicht? Aber auf Deutsch hört sich das irgendwie komisch, wenn ich die Ätna sage, auch wenn es wahrscheinlich korrekt wäre, nicht? Aber ich lasse es einfach so, das steht für sich allein.
Klingt auch irgendwie gut, einfach nur Ätna zu sagen. Es ist auf jeden Fall der aktivste Vulkan weltweit momentan. Wieso gerade der Ätna?
Na gut, es ist ein Vulkan, der offensichtlich im Augenblick ganz besonders gut funktioniert. Das heißt, die Mechanismen, die diesen Vulkan mit Magma nähren, nicht flüssigem Gestein und Gas und Kristallen aus dem Erdinneren, das ist momentan sehr effizient. Und momentan gibt es eigentlich keinen anderen Vulkan, der jetzt so langfristig die gleichen Mengen zutage fördert. Da kommt zwar immer wieder mal zwischendurch was, La Palma, das ist jetzt ein großer Ausbruch, aber da passiert sonst jahrzehntelang gar nichts. Und hier ist es eigentlich ständig.
Matthias Siebold hat vorhin gesagt, der Vulkan auf La Palma läge zwischen strombolisch und hawaiianisch. Was bedeutet das?
Ja, das sind verschiedene Ausbruchstypen. Strombolianisch bedeutet, das sind sauber voneinander getrennte Explosionen. Das sind also immer Päuschen dazwischen, manchmal nur ein paar Sekunden. Und hawaiianisch, das sind dann im Prinzip so kontinuierliche Feuerfontänen. Nur ist La Palma noch ein Stück weiter. Ich würde den Ausbruch fast eher als ätnäisch bezeichnen, weil er wirklich verblüffend ähnlich einem Ausbruch an der Flanke vom Ätna ist. Es ist im Prinzip das, was wir hier sehen werden, wenn sich irgendwann mal wieder die Bergflanke öffnet am Ätna und dort ein großer Ausbruch, ein Flankenausbruch stattfindet. Und natürlich noch schlimmer, wenn in der Nähe von bewohnten Gebieten. Das ist im Prinzip das, was wir momentan auf La Palma sehen. Das heißt, ein recht explosiver Ausbruch, sehr viel explosiver als die typische hawaiianische Tätigkeit. Ja, und das Magma ähnelt sehr stark dem vom Ätna. Die Zusammensetzung ist sehr ähnlich. Die Art, wie es fließt, ist sehr ähnlich. Das ist also für uns wirklich sehr, sehr anschaulich hier und auch ein bisschen erschreckend. Dieses Jahr ist es halt für uns noch mal gut gegangen, sagen wir mal so.
Der Berg nimmt und der Berg gibt. Was hat er Sizilien gegeben und gibt bis heute?
Ja, das ist das Wichtigste eigentlich. Ätna gibt ununterbrochen 24 Stunden am Tag alle möglichen Dinge. Schöne Landschaft, Baumaterialien, Hülle und Fülle, das heißt Lavagestein, aber auch das lose Material, was hier immer wieder runtergeprasselt ist die letzten Monate. Das eignet sich alles ganz hervorragend als Baustoff. Es ist wärmedämmend, es ist atmungsaktiv und es ist eine Hülle und Fülle vorhanden. Dann ist das das gleiche Gestein, das die Böden auch so extrem fruchtbar macht hier. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr gute Produkte, was Gemüse und Früchte angeht. Das ist alles sehr, sehr schmackhaft und in großen Mengen. Und dann zieht dieser Vulkan natürlich auch noch sehr viele Menschen an. Das heißt, Tourismus ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Faktor hier. Dazu kommt noch, dass eben Ätna natürlich auch die Mama ist. Das heißt, auch eine spirituelle Bedeutung. Und es erzeugt angenehmes Klima und es ist Wasser in großen Mengen vorhanden, weil der Berg ist pickepacke voll mit Frischwasser. Nicht? Das ist ein ganz wichtiges Detail.
Und Ätna ist auch gut zu den Menschen. Sizilien hat kaum Tote zu beklagen nach Vulkanausbrüchen. Jedenfalls war das bisher immer so. Wie kommt das? Sizilien ist ja durchaus dicht besiedelt, auch rund um den Vulkan.
Ja, und dennoch halten die Leute schon einen gewissen Sicherheitsabstand hier. Das heißt, die Ausbrüche, die explosivsten Ausbrüche finden weit weg von den bewohnten Gebieten. Das ist oben am Gipfel. Und die einzigen Todesopfer, die es gegeben hat, die dokumentiert sind, sind auch immer Menschen gewesen, die leider zur falschen Zeit am falschen Ort waren und halt sehr oft in großer Nähe des Geschehens. Zu Hause, im Schlaf, ist noch niemals jemand von Ätna getötet worden. Und das liegt eben daran, dass selbst wenn ein Ausbruch an der Bergflanke stattfindet, braucht die Lava trotzdem ihre Zeit, bis sie in bewohnte Gebiete vordringt.
Zur falschen Zeit am falschen Ort, das ist Ihnen als Vulkanologe sogar auch schon mal passiert.
Das kann passieren, ja.
Da sind Sie überrascht worden von einer Explosion. Wie kam das?
Das war eine Explosion, die nicht stattgefunden hat an einem der Krater. Ein Krater war damals in Tätigkeit, sondern es war ein Lavastrom, der sich mit Schnee vermischt. Das heißt, der Schnee brach unter der Last der Lava ein. Es kam zu einer Mischung. Dabei ist der Schnee schlagartig zu Dampf umgewandelt worden. Und das ist ein explosiver Vorgang. Das heißt, da wurde dann die Lava, die sich darüber befand, in 100.000 Stücke zerrissen. Und die prasselten dann auf eine Gruppe von Personen. Das waren ca. 50 Leute. Darunter mehrere Journalisten, einheimische, ausländische Bergführer, noch ein anderer Vulkanologe und einige Besucher. Gott sei Dank keine von den Schülern, die eine Stunde vorher da waren. Nicht? Und da wusste ich dann auch sofort, um was es sich handelt, aber wir hatten es halt das Risiko für relativ gering gehalten. Ja. Seitdem sind wir natürlich noch eine Nummer vorsichtiger.
Das heißt, Sie haben dann die Beine in die Hand genommen, wie man so schön sagt.
Absolut, so schnell wie möglich weg. Gott sei Dank war es dann auch schnell vorbei.
Sie leben und arbeiten mit dem Berg, mit Ätna. Wie hat sich Ihr Blick auf den Vulkan verändert in diesen 20 Jahren, über 20 Jahren?
Ja, das ist interessant. Das erste Mal war ich schon hier vor 32 Jahren und ich habe irgendwie so das Gefühl, der Vulkan, den ich damals gesehen habe, im September 1989, war ein ganz anderer als der, den ich jetzt hier vor mir habe. Weil, gut, ich habe mich selber verändert natürlich und der Vulkan hat sich sehr verändert. Es hat sich in der Form verändert. Das heißt, es ist vor allen Dingen in den letzten Jahren jetzt dieser eine Krater, der auch dieses Jahr über 50 Mal ausgebrochen ist, der ist dermaßen extrem gewachsen, dass er auch zum höchsten Punkt von Ätna geworden ist. Und das ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass Ätna an Höhe dazu gewonnen hat. Und das ist auch die höchste jemals gemessene Höhe bisher, 3.360 Meter.
Dr. Boris Behnke, Vulkanologe, der direkt am Ätna arbeitet, am Geologischen Institut in Catania. Vielen Dank für diese Einblicke. Vom gegenwärtigen und alten Zustande des Vesuvs hat der Schotte Sir William Hamilton geschrieben. Wir haben ja eingangs schon ein Stückchen daraus gehört. Er hat viele Zeitgenossen quasi angesteckt mit seiner Begeisterung für Vulkane, eben auch Goethe. Wie verheerend ein Vulkanausbruch sein kann, das hat er eindrücklich beschrieben.
Sobald brennbare Masse sich entzündet, so fährt aus ihren Dehnungen ein gewaltiger, dicker Rauch, mit dem sich oft die Flamme vermischt und man hört einen schrecklichen Knall. Darauf folgt der Auswurf der Materie nicht anders als aus einem metallenen Geschütz. Wenn dieses des Nachts geschieht, so sieht man die entzündeten Körper sich durch die Luft wälzen. Diese sind aber bei Tage wegen des Rauchs, der den Gipfel des Berges bedeckt, nicht sichtbar. Woher es oft geschieht, dass diejenigen, welche sich gar zu dreist hinzunahen, sich in große Gefahr setzen, beschädigt zu werden. Bei der Entzündung des Jahres 1766 fand der Herr Professor Bartoloni nicht weit von dem Gipfel des Berges zwei Reisende, die willens waren, sich dem Schlunde zu nähern. Er hielt es für seine Pflicht, sie davor zu warnen. Nichtsdestoweniger verleitete sie ihre Dreistigkeit, seine Warnung als eine Wirkung der Furcht anzusehen, und sie gingen der Gefahr entgegen. Sie hatten aber bald Ursache, ihre Tollkühnheit zu bereuen, denn dem einen wurde von einem herabgefallenen Steine der Arm zerquetscht.
Zum Vesuv kommen wir später nochmal. Wir schlafen sämtlich auf Vulkanen. Das Goethe-Zitat steht über unserer Sendung. Vulkane haben natürlich nicht nur Goethe fasziniert. Sie sind in der Literatur aller Epochen zu finden. Thorsten Schweinhardt hat sich für uns auf die Suche begeben.
Der Geologe Otto Liedenbrock findet eine rätselhafte Handschrift aus dem alten Island, dem Land der Vulkane.
Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Es ist der Wegweiser zum Mittelpunkt der Erde. Und wir werden dorthin eine Expedition unternehmen.
So beginnt Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde, einer seiner fantasievollsten Romane.
Wie gelangen wir denn dorthin, Onkel?
Ganz einfach. Wir steigen in den Krater des Snöffels Jökull.
In den Krater von Snöffel... in einen Krater?
Ja und, was ist denn dabei?
Vulkane ziehen uns magisch an und versetzen uns in Angst und Schrecken. Verbergen sie in ihrem Inneren eine andere Welt, wie in Jules Vernes Roman, oder sind Vulkane vielleicht das Tor zur Hölle? Immerhin können sie ganze Städte in Schwefel und Lava untergehen lassen, so wie die römische Stadt Pompeji beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus. Der Naturforscher Plinius der Ältere kam bei der Beobachtung des Ausbruchs ums Leben. Sein Neffe Plinius der Jüngere überlebte die Katastrophe. In seinen Briefen schilderte er später seine Eindrücke.
Der Strand hatte sich verbreitert und viel Sägetier bedeckte den trockengelegten Sand. Auf der anderen Seite öffnete sich eine schreckliche schwarze Wolke, zerrissen durch plötzliche Feuerausbrüche, die kreuz und quer hervorschossen. Sie loderten in länglichen Feuergarben auf, blitzengleich, doch größer. Eine dichte Qualmwolke, die wie ein reißender Strom über die Erde dahinschoss, folgte uns drohend.
Pompeji ist Wirklichkeit. Eine Legende dagegen ist wohl der Vulkansprung des Philosophen Empedokles. Dieser vorsokratische Naturphilosoph wählte angeblich den Freitod, indem er sich in den Ätna stürzte. Der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin verarbeitete diese Episode in seinem Dramenfragment »Der Tod des Empedokles«.
»Hier oben, hier, und reich genug und froh und herrlich wohn ich, wo den Feuerkelch mit Geist gefüllt bis an den Rand, begrenzt mit Blumen, die er selber sich erzog, gastfreundlich mir der Vater Ätna beut. Und wenn das unterirdische Gewitter itzt festlich auferwacht zum Wolkensitz des nah verwandten Donnerers hinauf zur Freude fliegt, da wächst das Herz mir auch. Denn sterben will ja ich. Mein Recht ist dies. Ha, Götter, schon wie Morgenrot ringsum und drunten tost der alte Zorn vorüber. Hinab, hinab, ihr klagenden Gedanken.
Ob in alten Mythen oder modernen Actionfilmen, für nichts eignen sich Vulkane so gut wie für den ganz großen Showdown. Auch J.R.R. Tolkien lässt sein Fantasy-Epos »Der Herr der Ringe« am Schicksalsberg enden. In die Feuer dieses Vulkans muss Frodo, der Held der Geschichte, den unheilvollen Ring werfen, um das Böse zu zerstören.
Das Licht flammte wieder auf. Und da, am Rande des Abgrunds, an den Schicksalsklüften, stand Frodo, schwarz vor der Glut, angespannt, aufrecht, aber reglos, als ob er in Stein verwandelt sei. Dann sprach Frodo mit klarer Stimme, und sie übertönte das Pochen und Dröhnen des Schicksalsbergs. »Ich bin gekommen«, sagte er, »aber jetzt will ich das nicht tun, weshalb ich gekommen bin. Der Ring gehört mir.«
Auch der moderne Mensch hat die Vulkane nicht gezähmt. Immer noch sind wir machtlos gegen die Urkräfte der Natur, was uns durch den Klimawandel umso präsenter wird. Die Feuerberge werden weiter glühen, in unserer Fantasie und in der Wirklichkeit.
Vulkane als Inspiration für Autoren. Mama Ätna, sagen die Sizilianer. In der Literatur war er auch mal Vater Ätna. H2 Kultur, der Tag. Wenn man an einem Vulkankrater steht, dann hat das natürlich etwas Bedrohliches. Aber die Tatsache, dass man da gewissermaßen in eine Verbindung ins Erdinnere hineinblickt, weckt doch Jules Verne-Gefühle. Irgendwie möchte man da weiter vordringen. Aber das ist für Normalbürger nur ein kurzer, verrückter Gedanke. Für die Expeditionsfotografin Ulla Lohmann ist das kein verrückter Gedanke und schon gar nichts, was sie gleich wieder verwirft. Sie hat das gemacht, in einen Vulkankrater zu steigen, von einem aktiven Vulkan wohlgemerkt. Hallo, Frau Lohmann.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wie haben Sie diesen Vulkan ausgesucht für dieses Abenteuer, da reinzuklettern?
Ich hatte es schon ganz, ganz, ganz lange im Kopf. Als 19-jähriges Mädchen habe ich quasi eine Weltreise gemacht, fast mit dem Ziel, so einen aktiven Vulkan mal live zu sehen. Ich sage fast, natürlich im Laufe einer Weltreise ergeben sich viele andere Sachen, aber ich wollte wie Jules Verne das Innere der Erde sehen. Und dann stand ich am Kraterrand, aber habe gemerkt, dass der Vulkan Lavasee, dass der einfach viel zu weit weg ist. Und dann hat über 15 Jahre gedauert, bis ich mir meinen Traum verwirklichen konnte. Das war also eine lange Reise.
Eine lange Reise zu einem Krater. Welcher ist es denn dann geworden?
Das ist der Bembo auf der Insel Ambrim in Vanuatu. Das ist ein Land östlich von Australien.
Und warum haben Sie genau diesen ausgewählt für dieses Abenteuer?
Ja, weil ich da einfach als Jugendliche sozusagen das erste Mal die Lava gesehen habe. Das ist ein Ereignis, was man nicht wirklich vergisst.
Also das waren jetzt nicht Gründe, dass Sie gedacht haben, der lässt sich relativ leicht besteigen oder so?
Doch, zum anderen eben auch deswegen, weil es ein Lavasee ist. Das heißt, Der Vulkan ist offen, hat so einen ganz großen See, das brodelt, das blubbert, da kommen die Gase nach oben, die Gaswolken, sieht total dramatisch aus, aber diese Gase, die entweichen, sind in Wirklichkeit das, was den Vulkan sicher macht. Der explodiert nicht einfach mal so, Mama Ätna, das ist ein explosiver Vulkan, wenn da mal 2-3 Wochen nicht gespuckt wird, kommt gleich eine ganz große Eruption, das kann man nicht so wirklich vorhersagen. Den Vulkan mit einem offenen Lavasee, den kann man relativ gut vorhersagen.
Wenn Sie sagen, das blubbert, das klingt dann doch auch nach hohen Temperaturen. Bei einem aktiven Vulkan muss man davon ausgehen. Wie war das, da reinzusteigen? Wie haben Sie das bewerkstelligt?
Also die Lava ist 1200 Grad heiß. Das haben wir tatsächlich zum ersten Mal bei diesem Vulkan auch gemessen. Wir haben dieses Abseilen sozusagen in verschiedene Stufen unterteilt. Wir haben auch auf der ersten Stufe, sprich 200 Meter tief im Vulkan drin, übernachtet, damit wir für die anderen Stufen mehr Zeit hatten. Dann ging es nochmal 200 Meter runter und dann 600 Meter weit unten standen wir 50 Meter von diesem glühend heißen Lavasee entfernt.
Wahnsinn, also kalt geworden ist Ihnen da auf jeden Fall nicht, aber nicht zu warm?
Genau, also es ist tatsächlich so, das ist wie so ein riesengroßes Lagerfeuer. Vorne ist es heiß und hinten ist es relativ kalt am Hintern, weil die aufsteigende warme Luft nach oben Platz freilässt und die kalte Luft, die ein bisschen schwerer ist, die fällt nach unten. Und dann ist wirklich so eine Konvektion wie auch am Lagerfeuer. Also wenn man ganz nah an diesen See geht, womöglich noch das Gesicht drüber steckt, ist es so heiß. Mir hat einmal sogar die Augenwimpern, die haben sich so aufgerollt, weil ich ohne Hitzeschutzanzug da drüber gucken wollte. Aber mit Hitzeschutzanzug, was wir dann später angezogen haben, war das okay.
Wahnsinn. Klar, sich vor der Hitze schützen in irgendeiner Form, auch wenn es hinten nicht so warm wird, ist klar. Was ist an Eindrücken für Sie hängen geblieben, außer dieser wahnsinnigen Hitze? Wie war das dann, so tief drin zu sein in einem Berg, in den ja normalerweise niemand vordringen kann?
Nein, also mein Mann und ich waren tatsächlich die ersten Menschen auf dem Planeten, die da unsere Füße hatten. Und man betritt sozusagen Neuland, weil das Neuland wackelt. Das ist wie so ein Wackelpudding und schlockern einem die ganze Zeit die Knie, weil das einfach ständig, man merkt, die Erde ist in Bewegung. Und dann, als ich zum Lavasee vorgegangen bin, dann war das wirklich so, als würde ich in das offene Herz der Erde blicken. Es war so unglaublich lebendig, pulsierend und ich habe mich ganz klein gefühlt und gemerkt, dass die Natur so groß und mächtig ist. Aber dass ich trotzdem hier sein darf, das war so ein absolutes Geschenk.
Welche Bilder sind da entstanden? Sie mussten ja auch die Kamera vor der Hitze schützen.
Ja, also der Kamera ging es ganz gut. Ich habe gesagt, wenn ich schon einmal da bin, dann riskiere ich natürlich auch die Kamera und habe einfach die über den Lavasee gehalten und Bilder gemacht und das hat zum Glück gehalten. Aber ich muss dazu sagen, ich habe sehr automatisch fotografiert, weil ich so mit mir selbst beschäftigt war, diese wahnsinnigen Eindrücke aufzunehmen, dass das Fotografieren zum Glück relativ selbstständig ablief. Und ich habe Bilder gemacht, wo ich auch diese Kraft des Sees zeigen wollte, also mit einer langen Verschlusszeit, wo man sieht, wie das so auf und ab schwillt und wo das auch diese Lebendigkeit ausdrückt. Das war mir ganz wichtig, dass ich das auch mit einem Größenvergleich habe, weil das war der Eindruck, den ich hatte, einfach diese Demut vor der großen Natur. Und das wollte ich auch im Bild darstellen.
Und dann haben Sie beim Anschauen der Bilder wahrscheinlich noch eine zweite Expedition quasi gemacht, weil Sie so automatisiert fotografiert hatten.
In der Tat. Also vor Ort war ich höchst konzentriert. Wir mussten ja auch wissenschaftlich arbeiten, Vermessungen machen, eine Probe der frischen Lava nehmen und eben auch fotografieren, um zu dokumentieren. Und die Expedition ist erst dann vorbei, wenn alle wieder gesund und glücklich im Basislager sitzen. Und bis dahin war ich wirklich in so einer Art ganz hochkonzentrierter Arbeitsmentalität, wo ich einfach gemerkt habe, ich darf keinen Fehler machen, ich muss mich ganz konzentrieren und konnte da auch nicht so wirklich sagen, boah, mein Traum ist erreicht. Das war erst, als ich dann im Basislager war, als die Fotos runtergeladen waren, als ich das alles nochmal habe in Revue passieren lassen, dann habe ich gesagt, wow, Wahnsinn.
Das sagen wir auch. Ulla Lohmann, Expeditionsfotografin, die erste Frau, die in einen Krater eines aktiven Vulkans eingedrungen ist. H2 Kultur der Tag. Neapel, die Stadt am Fuße des Vesuvs, war sowas wie ein Sehnsuchtsort für die Intellektuellen des 18. Jahrhunderts. Dorthin hatte es auch Goethe gezogen. Dort hat er William Hamilton getroffen, den Vulkanologen, der natürlich auch die Stadt am Fuße des Vesuvs beschrieben hat in seiner Abhandlung vom gegenwärtigen und alten Zustande des Vesuvs.
Neapel liegt fast im Mittelpunkt des Meerbusens, der den Namen von ihr trägt, ganz den südlichen Sonnenstrahlen und Winden entgegengesetzt. Gegen Norden umringen sie in Gestalt eines halben Gürtels sehr angenehme Berge und Hügel, die sich auf ihren beiden Seiten so um das Ufer des Meerbusens nach Osten und Westen krümmen, dass die Neapolitaner an dem östlichen Bogen die Sonne aufgehen und am westlichen untergehen sehen. Durch diese Lage wird den Nordwinden der Zugang und den Südwinden die Macht genommen, den Luftkreis von den mineralischen Ausdünstungen zu reinigen. Daher kommt die große Unbeständigkeit der Witterung. Nichts zeigt eine jede Veränderung des Windes so genau an als der aufsteigende Rauch des Vesuvs. Mit allem dem beweiset jedoch die gesunde und starke Leibesbeschaffenheit der Einwohner, dass das neapolitanische Klima gesund sei. Vielleicht wird die Schnellkraft der Luft, welche durch die Ausdünstungen und das Atmen der ungeheuer großen Menge Volks zu Neapel vermindert wird, durch die mineralischen Ausflüsse des Vesuvs wiederhergestellt und vermehrt. Vielleicht ist auch die Wirksamkeit der mineralischen Teilchen, die da selbst mit der Luft vereinbart sind, die einzige oder die vornehmste Ursache der Lebhaftigkeit und des Wankelmuts, wodurch die Neapolitaner sich von allen anderen Nationen unterscheiden.
Der Vulkan hat natürlich Auswirkungen auf die Bewohner von Inseln oder die eben dort in der Nähe leben. Vulkane und ihre Ausbrüche haben eben nicht nur die Menschen, sondern auch unsere Landschaften geprägt und geformt. Das fällt in vielen Landstrichen auf, wenn man genau hinschaut. In der Eifel können sich heutige Generationen nicht an einen Ausbruch erinnern, aber man spricht ja auch von der Vulkaneifel und das aus gutem Grund. Georg Gruber nimmt uns mit in die Eifel.
Der Lacher See liegt in der Eifel, umgeben von Wiesen und Wäldern, rund 40 Kilometer entfernt von Bonn. Ein guter Ort zum Schwimmen, Segeln und Wandern. Knapp 2 Kilometer lang ist der See und gut 1 Kilometer breit. Entstanden als Folge einer Naturkatastrophe, die sich hier vor 12.900 Jahren ereignete. Ein Vulkanausbruch. Er dauerte nur wenige Tage, hatte aber verheerende Folgen. Gesteinsblöcke von bis zu 4 Metern Durchmesser wurden mehr als 2 Kilometer weit aus dem Krater herausgeschleudert. Asche, feinstkörnige Lava, Bimsgestein und Gase schossen in einer mächtigen Eruptionssäule mehr als 35 Kilometer hoch in die Atmosphäre.
Dieser Ausbruch war von seinen Dimensionen her derartig gewaltig, dass, wenn dieser Ausbruch heute stattfinden würde, würde sicherlich ein Großteil von Mitteleuropa nicht mehr bewohnbar sein.
Sagt der Vulkanologe Dr. Ulrich Küppers vom Institut für Geo- und Umweltwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München. Durch den Auswurf des Vulkans wurde sogar der Rhein aufgestaut.
Da gab es Lokalablagerungen von bis zu 60 Meter Mächtigkeit. Aber wir finden Ablagerungen der Asche, die sind bis über Berlin hinaus, bis nach Südskandinavien verweht worden, die sind bis tief nach Frankreich und sogar in Norditalien bei Turin hat man noch Spuren dieser Aschelagen finden können.
Der Ausbruch des Lacher See-Vulkans war stärker als der des Vesuv im Jahr 79 nach Christus, der Pompeji unter einer meterhohen Schicht aus Asche und Gestein begrub. Und er war auch viel gewaltiger als der Ausbruch des Mount St. Helens 1980 in den USA, bei dem 57 Menschen starben, oder des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull im Jahr 2010, in dessen Folge der Flugverkehr über Nord- und Mitteleuropa eingestellt wurde. Ein ähnlicher Ausbruch in der Eifel heute hätte extreme Konsequenzen.
Das große Problem ist, Asche schmilzt nicht weg, Asche kann man nicht einfach zur Seite schaufeln. Asche hat viele langfristigen Auswirkungen, die sicherlich für uns Spezies Mensch mit unserer hochtechnisierten Infrastruktur Riesenprobleme darstellen würden.
Auch wenn nirgends Rauchwolken aus Kratern aufsteigen, ist die Eifel für Experten auch heute noch ein Gebiet mit aktivem Vulkanismus, erklärt Thorsten Dahm. Er ist Professor für Geophysik und Leiter der Sektion Erdbeben und Vulkanphysik am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.
die ganze Geschichte der Vulkanausbrüche zeigt, dass einzelne Ausbruchsphasen sich häufig über viele hunderttausend Jahre hingezogen haben und die Abstände zwischen einzelnen Ausbrüchen durchaus auch Zehntausende von Jahren haben können. Und der letzte Ausbruch vor 12.000 oder 11.000 Jahren, das ist also noch sehr jung. Und wir gehen davon aus, dass es in der Eifel auch in Zukunft wieder Ausbrüche geben wird.
Sagt Professor Thorsten Dahm. Wir haben es gehört, er forscht am Helmholtz-Zentrum Potsdam über die Physik von Erdbeben und Vulkanen. Und er hat die Vulkantätigkeit in der Eifel aktuell im Blick. Herr Professor Dahm, Goethe und sein Ausspruch »Wir schlafen sämtlich auf Vulkanen« stand Pate für diese Sendung. Goethe und sein Interesse für Vulkane führt uns aber auch ganz in die Nähe der Eifel. Welche Spuren hat Goethe dort hinterlassen oder besser gesagt hinterlassen wollen?
Also Goethe hat sich auch für Vulkane interessiert. Er hat dann insbesondere im deutsch-tschechischen Grenzgebiet auch Spuren hinterlassen, am Kammerbühl. Das ist nicht ganz die Eifel, aber ist nicht weit weg davon. Mhm. Und zwar damals gab es einen Wissenschaftlerstreit zwischen Plutonisten und Neptunisten. Und Goethe hatte vorgeschlagen, dass man doch einen Stollen gräbt in den Kammerbühl. Das ist ein kleiner Schlackenkegel, um dort eben zu untersuchen, ob die Ursache für Basalte und basaltische Gesteine, ob diese durch Wasser entstehen oder eben aufgrund von vulkanischen Vorgängen im Erdinnern.
Also Goethes Interesse für Vulkane war durchaus ausgeprägt. Gucken wir mal aktuell. Wie schätzen Sie denn derzeit die Vulkanaktivität in der Eifel ein? Mit was rechnen Sie in der näheren Zukunft?
Also die Eifel ist ein junges Vulkangebiet, das wissen wir schon lange. Der letzte Ausbruch war vielleicht vor 13.000 Jahren, das war am Lacher See und es gibt noch eine kleine Mareruption, die noch ein bisschen jünger ist. Und für Vulkanologen heißt das, dass durchaus wieder zu Ausbrüchen kommen kann. Insbesondere, weil wir in der Eifel auch Hinweise auf aktive Prozesse in größerer Tiefe sehen, wie zum Beispiel CO2-Entgasung, also Kohlendioxid, das an die Oberfläche kommt und ganz klar Spuren aufweist vom oberen Erdmantel und von Schmelzen, die sich im oberen Erdmantel ansammeln. Daher wissen wir, dass die Eifel also noch aktiv ist.
Und 13.000 Jahre gelten in diesem Forschungsbereich als jung.
Also natürlich ist es alt und deswegen rechnen wir auch nicht damit, dass es in der Eifel in kurzer Zeit zu einem Ausbruch kommt. Aber die Untersuchungen von den Ablagerungen in der Eifel zeigen, dass manche Magmareservare, wie man sagt, durchaus langlebig sind und langlebig heiß waren und also Schmelzen hatten. Da können 30.000 Jahre können solche Magmareservare aktiv gewesen sein. Und insofern gibt es die Möglichkeit, dass diese auch vielleicht instabil werden könnten und es auch in der Eifel wieder zu Vulkanismus an der Oberfläche kommen kann.
Wie lange im Vorfeld würden Sie das denn bemerken mithilfe Ihres Frühwarnsystems?
Wir haben in der Eifel derzeit kein Frühwarnsystem für solche Prozesse, aber diskutieren in der Wissenschaft, ob es möglich wäre, sowas aufzubauen. Vielleicht nicht ein klassisches Frühwarnsystem, aber zumindest ein gutes Überwachungsnetz, sodass man kleine Vorläufersignale eventuell messen kann und eben früher gewarnt ist. Dazu gehören zum Beispiel ganz schwache Erdbeben, die man normalerweise nicht spürt, aber mit empfindlichen Messsensoren aufzeichnen kann. Aber genauso auch die bessere Überwachung der Mofetten und der CO2-Entgasung.
Das heißt, aktuell werden nur Vulkane überwacht und sind Teil des Frühwarnsystems, wenn sie in der letzten Zeit aktiv waren? Oder wie wird da ausgewählt?
Das ist nicht ganz so einfach, aber natürlich ist es schon so, dass die Vulkane, die sehr häufig ausbrechen, meistens auch gut überwacht werden, insbesondere in Europa. Und die Eifel wird auch überwacht, aber eben nicht vielleicht so gut, wie man sich das wünschen würde als Wissenschaftler, um ganz kleine Signale früh zu erkennen.
Wenn ein Vulkan ausbricht, wie jetzt gerade auf La Palma, welche Auswirkungen hat das denn dann auf dieses ganze System der tektonischen Platten?
Es ist eigentlich eher umgekehrt in der Regel, dass die Tektonik zu Vulkanbildung führen kann und zu Vulkanismus führen kann. Insbesondere auch, wenn es zum Beispiel im oberen Erdmantel zu Konvektionsströmungen kommt. Das sind ganz langsame Bewegungen, die dann dazu führen, dass es einen Wärmefluss gibt, einen erhöhten, sodass sich Schmelzen bilden können. im oberen Erdmantel, wenn die sich ansammeln, langsam vielleicht aufsteigen, in der Kruste sich weiter ansammeln, dort längere Zeit liegen, sich vielleicht verändern, dann bilden sich zum Beispiel Vulkane. Und so ähnlich stellt man sich das auch in La Palma vor.
Als der Vulkan auf Island ausgebrochen ist, 2019, das war der mit diesem Zungenbrechernamen Eyjafjallajökull, da haben wir erlebt, dass der Flugverkehr nicht nur in Island selbst, sondern fast weltweit ziemlich lahmgelegt wurde, weil es eine enorme Aschewolke bis in große Höhen gab. Warum stoßen manche Vulkane hauptsächlich so viel Asche aus, andere sehr viel Lava? Kann man das vorhersagen?
Also man kann natürlich aus den Ablagerungen, aus der Geschichte eines Vulkans lernen. Das ist auf jeden Fall so. Trotzdem kann man nicht ganz genau vorhersagen, ob der nächste Ausbruch am Eyjafjallajökull zum Beispiel wieder so viel Asche auswerfen wird und den Flugverkehr stark beeinträchtigen wird. Das hängt also einmal davon ab, was er auswirft, aber dann natürlich auch, wie heftig die Eruption ist und in welche Höhen diese kleinen Partikel gelangen.
Welche Folgen hat denn der Klimawandel auf Vulkanaktivität? Wenn jetzt zum Beispiel das Eis abschmilzt, das Grönland überzieht, heißt das auch, dass Vulkane dort leichter ausbrechen können, weil da nicht mehr so viel Gewicht drauf lastet?
Das ist durchaus eine ganz interessante Frage, ja, die wir allerdings, glaube ich, nicht mit Sicherheit beantworten können. Aber es wird vermutet, dass es Zusammenhänge geben kann. Also auf Grönland, aber auch auf Island, wo es ja auch Gletscher gibt und viel Vulkane. Und es könnte sein, dass durch die Änderung des Spannungsfelds, also durch die Auflast, die sich ändert, das magmatische System in größerer Tiefe sich eben darauf reagiert und eventuell auch Reservoire vielleicht instabil werden und Vulkane ausbrechen können. Was aber auf jeden Fall auch gut bekannt ist, dass umgekehrt sehr große Vulkanausbrüche Auswirkungen auf das Klima haben können für eine gewisse Zeit, also kurzzeitig für einige Jahre, aber das ist gut dokumentiert in manchen Beispielen.
Dann auch durch den Ascheausstoß und die Verdunkelung, die damit einhergeht, dass dann die Sonne nicht mehr durchkommt oder welche Folgen
genau,
hat das noch?
In der Richtung, wenn die kleinen Aerosole in sehr große Höhen gelangen, dann können die durch die Winde eben weiter transportiert werden und kann das auch globale Auswirkungen auf das Klima haben.
Welcher Vulkan weltweit ist der für Sie faszinierendste?
Also ich persönlich finde Island sehr spannend. Und in Island gibt es nicht nur einen Vulkan, sondern viele. Und man hat immer Aktivität dort in ganz unterschiedlichen Formen. Und insofern ist das sehr spannend auf Island.
Professor Thorsten Dahm, ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen. Wir schlafen sämtlich auf Vulkanen, aber wir tun das sehr unterschiedlich gut. Wer ganz in der Nähe eines aktiven Vulkans lebt, der hat immer wieder schlaflose Nächte. Wie aktuell die Menschen auf La Palma, die vom lauten Grollen des Berges wachgehalten werden und von der Angst, dass auch ihr Haus von der Lava quasi ausradiert werden könnte. Die nahe Eifel dagegen ist ja eher ruhig, wie wir gerade gehört haben. Das war HR2 Kultur der Tag. Mein Name ist Doris Renk. In der Redaktion in dieser Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karen Fuhrmann, Oliver Glab, Barbara Pieroth, Dorothea Schuler und Dirk Wagner.